Liebe versammelte Gemeinde heute Morgen hier, liebe Erwachsene, liebe Kinder, ich freue mich einmal wieder hier bei euch sein zu können und ich möchte mit euch heute über den Kern unseres Glaubens nachdenken. Ich lese zuerst ein Wort, das uns Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und im Brief an die Römer hat es Paulus noch einmal so ähnlich formuliert, wenn er schreibt, Kapitel 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ganz kurz das Zentrum des Neuen Testamentes. Wenn ich jetzt ein wenig zurückblicke, schon auf den Abraham, dann wird ihm gesagt, dass er gerecht war durch seinen Glauben an Jesus oder an Gott. Ihr werdet es in den nächsten Lektionen noch etwas vertiefen und ihr dürft gespannt sein, was ihr dort alles noch entdecken werdet. Nun, vor ein paar Wochen war Ostern. In Deutschland eines der höchsten kirchlichsten Feste. Adventisten haben es nicht so sehr mit christlichen Festen. Ich weiß nicht warum, aber das ist nun einmal so. Die Kinder lieben die Feste, da gibt es in der Regel gutes Essen oder man kriegt etwas geschenkt. Aber mittlerweile stellen wir fest, dass viele sogar den Sinn und den Inhalt dieser Feste überhaupt nicht mehr verstehen. Es ist für mich immer wieder traurig und es berührt mich, wenn ich im Fernsehen so mitkriege, wie Menschen befragt werden, wissen sie eigentlich, was an Pfingsten, also dem nächsten höchsten Fest, war? Wissen sie, was an Weihnachten geschehen ist? Wissen sie, was an Ostern passiert ist? Und es stimmt mich unendlich traurig, auch wenn diese eine Begebenheit eher ironisch gemeint war, wenn dann jemand zu Ostern sagt, ich glaube, da wurde irgend so ein Hase geboren. Man kann darüber lachen, ja, aber im Grunde zeigt es, wie weit wir oftmals von den Realitäten entfernt sind und wie wichtig es für uns ist und auch für unsere Kinder, uns mit den grundlegenden Dingen des Glaubens zu befassen. Ellen White hat einmal geschrieben im Leben Jesu, es würde für uns gut sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Und dann sagt sie besonders über die letzten Tage und sie an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem heiligen, guten Geist erfüllt sein. Ich möchte heute keine Stunde predigen, aber ich möchte mit euch heute gemeinsam über den Weg Jesu nach Golgatha nachdenken. Ich bitte jetzt mal so ein Bild einzuspielen aus der Präsentation, die ich da vorbereitet habe. Das ist ein Wegkreuz. Mitten in Ottobrunn an der Kreuzung Ranhardsweg und Putzbrunner Straße und mit der Rosenheimer Landstraße. Da steht ein aus Beton gegossenes Kreuz. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr so ein Bild betrachtet? Ich habe das Bild schon öfters gesehen und das Foto habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren gemacht und mir überlegt, da müsste man mal vielleicht eine Predigt drüber halten. Wenn ihr mich fragt, da geht mir am allerersten Musik durch den Kopf. Da kommt mir Bach in den Sinn, ja? Diese wunderbaren Choräle aus der Matthäus-Passion, O Haupt voll Blut und Wunden. Und ja, das macht etwas mit mir. Und dann habe ich vor einigen Wochen in meinem Liederbuch einmal so Liedertexte gelesen und da finde ich das Lied 261. Und da fragt der Liederdichter: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld? In was für Missetaten bist du geraten? Du warst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, ins Angesicht geschlagen und verhöhnet. Du wirst mit Essig und mit Gall getränket, ans Kreuz gehenket. Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesus, habe das verschuldet, was du erduldet. Wie wunderlich ist doch die Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte, für seine Knechte. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt. Der Böse lebt, der wider Gott gehandelt. Der Mensch verdient den Tod und ist entgangen. Gott wird gefangen. Ich würde sowas nicht formulieren können, diese Macht, diese Gewalt der Sprache. Aber sie drückt das genau aus. Herr Jesus, das hast du getan. Warum? Letzten Endes, der gute Hirte leidet für die Schafe. Im Fernsehen läuft an Ostern regelmäßig eine Doku über die Stadt Jerusalem. Ich glaube, ich habe sie schon ein, zweimal gesehen. Und dort erinnert die Via Dolorosa an den Weg, den Jesus aus der Stadt hinaus, dem Richthaus des Pilatus, nach Golgatha gegangen ist. Und viele Gläubige ziehen am Karfreitag diese Straße hinaus, sie beten, sie singen, sie meditieren. Den Weg, den Jesus, der Mensch Jesus, als seinen letzten Weg gegangen ist. In vielen katholischen Kirchen finden sich entlang der Seitenwände sogenannte Kreuzwegsbilder. Kennt ihr die? Schon einmal gesehen? Ja, warum hat man das gemacht? Und mir ist aufgefallen, wenn ich durch die Landschaft gereist bin, ich habe solche Kreuzwege immer und überall wieder entdeckt. Ich bin früher immer gerne an der Isar entlang gejoggt, am Ende des Tierparks, wo es hinaufgeht, nach der Marienklause, ist ein Kreuzweg. Im Bayerischen Wald, wo meine Schwiegereltern herkommen, das nennt sich der Kalvarienberg, da zieht sich so ein auf einen Hügel hinauf ein Weg, da stehen überall diese Stationen. Es sind Bilder. Bilder meistens aus einer Zeit, als die Menschen nicht lesen und schreiben konnten. Das muss man einfach sagen. Ja? Die sind sehr alt. Und wo man den Menschen den Leidensweg Jesu nahe bringen wollte. Und weil sie nicht lesen und schreiben konnten, hat man ihnen Bilder gezeigt. Charakteristisch sind immer nicht 12, also dieses Mal nicht 12 Stämme, 12 Apostel und so weiter, sondern es sind 14 Stationen. Ja. Ich habe mich gefragt, was steckt dahinter? Die Bibel kennt keine 14 Stationen auf dem Weg Jesu zum Kreuz. Das ist mir und euch klar. Sie kennt nur den Weg als solchen, den letzten Weg, den Jesus auf diese Erde ging. Und als ich die Leidensgeschichte Jesu im Matthäusevangelium nachgelesen habe, und man muss sie einmal wirklich als Ganze lesen, also nehmt euch mal wirklich die Zeit und lest diese ganzen Kapitel am Stück, nicht immer nur ein Kapitel oder einzelne Verse. Lest es mal von Anfang bis Ende und an einem anderen Tag in der Version von Lukas oder von Markus oder von Johannes. Und ihr werdet merken, dass das etwas mit euch macht. Ja? Da kann man nicht einfach die Bibel wieder zuklappen und sagen, okay, auf zum Nächsten. Ich möchte mit euch heute einmal ein paar dieser Bilder anschauen. Wer nun sagt, okay, das ist mir vielleicht zu katholisch oder sonst etwas oder 14 Stationen waren es ja gar nicht, die Bibel schreibt gar nicht über all das, da kann er die Augen zumachen und einfach die Worte, die ich euch sage, anhören und ja, die Botschaft, die dahinter steckt, vernehmen. Es sind moderne Bilder, relativ moderne. Man muss ja heute auch den Urheber immer angeben, deshalb das. Interessanterweise, ich habe noch eine modernere Version an Ostern im Briefkasten gesteckt bekommen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das möglich ist, aber es ist so. Unsere Pfarrgemeinde hat Bildchen gehabt, Die Kreuzwegstationen Jesu mit diesen kleinen Playmobil-Figuren. Für Kinder aufbereitet. Super gut gemacht. Man will es den Menschen nahebringen. Und Kinder lernen, wie Erwachsene auch, am meisten durch Bilder. Okay, fangen wir an. Die erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Im Lateinunterricht haben wir gelernt, es gibt die Liktoren, das waren so Gerichtshelfer. Ja, also dieser römische Soldat trägt ein Rutenbündel mit einer Axt in der Mitte, das Zeichen der Gerichtsbarkeit. Pilatus hat den Stab über Jesus gebrochen, er hat ihn zum Tod verurteilt. Pilatus ist sich seines ungerechten Handelns bewusst, aber er ist zu feige und er fürchtet sich vor den Juden. Ihre Führer hatten Jesus angeklagt und das Volk gegen ihn aufgehetzt. Der aufgewiegelte Mob rief, kreuzige ihn, lass Barabbas frei. Und so kam es zum Todesurteil. Und Pilatus, er wäscht seine Hände in Unschuld. Jesus akzeptiert das Urteil. Man hat ihn mit Dornen gekrönt und verspottet, aber Jesus schweigt und sagt kein Wort. Er leidet stumm. Das nächste Bild. Judas hat ihn verraten, Petrus hat ihn verleugnet. Die anderen Jünger sind geflohen, Jesus ist alleine. Die Leute schreien immer noch, kreuzige ihn. Wir schreien nicht. Aber wir alle haben auch gesündigt, egal wie schwer oder egal wie oft in unserem Leben. Wir alle legen Jesus das Kreuz auf die Schultern. Und Jesus ist bereit, denn er beugt sich dem Willen seines Vaters. Er nimmt das Kreuz an, mit ihm die Last, das Leid und die Schuld aller Menschen. Und wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, Matthäus 16, Vers 24, dann ist er uns darin selbst ein Vorbild. Er nimmt seine Bestimmung und sein Kreuz auf sich, im wahrsten Sinn des Wortes. Nächstes. Das Kreuz ist schwer. Für den bereits geschwächten Jesus ist es zu schwer. Die Last ist zu groß. Die Leute schauen zu, wie er schwankt, und sie lassen Jesus allein. Er wird ohnmächtig, er fällt zu Boden, er sinkt auf seine Knie und doch hält er das Kreuz fest. Jesus will mit seiner Liebe die Welt verändern. Daran hält er fest. Die vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Maria ist bis zum Ende, bis zu seinem Tod bei ihm. Als er den Gerichtssaal verlassen hat, steht sie an seinem Weg. Sie steht zu ihm. Sie kann ihn kaum ansehen. Das ist doch ihr Kind, ein Mann der Schmerzen, wie es Jesaja vorausgesagt hat. Und Jesus weiß, dass er diesen Weg jetzt gehen muss. Jesus schaut seine Mutter an, ein klein wenig Trost. Es sind doch nicht alle vor ihm geflohen. Station 5. Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Ausgerechnet ein Ausländer. Simon von Kyrene muss gezwungen werden, Jesu das Kreuz tragen zu helfen, dass sich kein Freiwilliger findet und die Juden sich dazu zu fein sind. Ich habe mich gefragt, was würden wir freiwillig tun? Wie weit ginge unsere Hilfsbereitschaft? Wir drücken uns doch auch vor dem, was uns schwerfällt. Oder aber wir könnten unsere Hände oder unsere Kleider schmutzig machen. Blut geht doch so schlecht raus, oder? Zwei Hände helfen Jesu das Kreuz tragen, zwei Füße gehen den Weg gemeinsam mit Jesus. Sollten wir nicht auch zu denen gehören, die den Weg gemeinsam mit Jesus gehen? Station 6. Eine Legende besagt, dass Veronika, und das soll die geheilte, blutflüssige Frau aus Matthäus 5, Vers 29 gewesen sein, Jesus ein Schweißtuch reicht. Das Antlitz Jesu ist schweißverkrustet, blutverkrustet, es rinnt herunter. Eine Frau reicht ihm ein Tuch, um es abzuwischen. Wie gut tut es, Mitleid und Liebe zu verspüren. Und ich habe festgestellt, Es gibt immer wieder auch gute und hilfsbereite Menschen auf dieser Welt. Das habe ich am eigenen Leib erleben dürfen, dass mir geholfen wurde. Und das sehe ich ganz aktuell auch an der unendlich großen Hilfsbereitschaft, die in Deutschland da ist, wenn es um die Flüchtlinge aus der Ukraine geht. Da ist wirklich eine Welle der Solidarität und Menschen setzen sich ein. Und das empfinde ich als richtig gut. Gott schickt auch uns in schwierigen Situationen oft Menschen, die uns zur Seite stehen. Danke, Herr. Das Nächste. Jesus bricht wieder zusammen. Er geht in die Knie. Die Soldaten treiben ihn gnadenlos an und schlagen grausam zu. Jesus leidet zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Jeder Schritt fällt ihm schwer. Aber auch wenn es nicht so aussieht, ja, das sieht aus nach Niederlage, nach Versagen, nach Loser, wie man heute vielleicht sagen würde. Und doch, am Ende wird sein Tod ein Sieg sein und keine Niederlage. Darüber muss man sich im Klaren sein. Station 8. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Entlang des Kreuzweges stehen viele Schaulustige. Heute würden viele da so ein Teil rausziehen und Bilder machen wollen, ja, mit dem Smartphone. Darunter auch einige Frauen, die Mitleid mit ihm haben. Sie haben ihn vielleicht predigen gehört. Sie haben vielleicht von dem Brot gegessen und von den Fischen, die er einmal zerteilt hat. Sie haben gesehen, wie er Kranke gesund gemacht hat. Und sie verstehen das alles nicht und sagen, ja, was soll denn das? Dieser Mensch hat doch allen nur Gutes getan. Und Jesus spricht zu ihnen, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Station 9. Jesus fällt wieder. Niemand weiß, wie oft er auf diesem Weg gestürzt ist. Niemand weiß, wie lange Simon das Kreuz für ihn oder mit ihm gemeinsam getragen hat. Jesus ist hilflos, einsam und verlassen. Und zutreffend hat Jesaja von den Leiden des Erlösers geredet. Kapitel 53. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn. Aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Station 10. Angekommen auf Golgatha. Das Ziel des Weges ist erreicht. Die Soldaten reißen Jesu die Kleider vom Leib und würfeln um sein Gewand. Ringsumher stehen neugierige, sensationslüsterne Menschen. Jesus wird verhöhnt und verspottet. Man raubt ihm das Letzte, was er noch besitzt, und seine ganze Würde. Seine Kleider. Doch wer ihn kennt, der weiß, dass Jesus dabei ist, das Wertvollste, was er besitzt, zu verschenken, sein Leben. 11. Die Soldaten werfen Jesus zu Boden und nageln ihn am Kreuz fest. Jesus leidet unerträgliche Schmerzen und gleichzeitig unter dem Hass der Menschen. Trotzdem kann er für die unwissenden römischen Soldaten bitten und beten. Und was er selbst gelehrt hat, die Feinde zu lieben, das zeigt er hier, wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Station 12. Jesus stirbt am Kreuz. Noch am Kreuz sorgt sich Jesu um die wenigen seiner Lieben, die dabei sind. Die Evangelisten berichten uns, dass ein paar Frauen dabei waren und der Lieblingsjünger Johannes. Und Jesus hat für alle Abschiedsworte und er fordert den Johannes auch auf, für seine Mutter zu sorgen, weil er als der Sohn es nicht mehr kann. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen geschlagen. Die Strafe liegt auf ihm auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. So schreibt es Jesaja. Am Kreuz werden Himmel und Erde miteinander versöhnt. Mit seinem Sterben hat Jesus die Erlösung für alle Menschen vollendet. Sein Werk ist vollbracht. 13. Josef von Arimathea bittet Pilatus um den Leichnam Jesu. Zusammen mit einigen Helfern nehmen sie den Leichnam Jesu vom Kreuz. Es gibt viele Darstellungen, auf denen Maria den toten Körper noch einmal in ihren Armen hält. Vielleicht am bekanntesten die Pietà von Michelangelo. Doch die Zeit drängt. Der Sabbat bricht bald an. Man hat nicht einmal mehr die Zeit, den Körper ausgiebig zu waschen und zu salben. Das Bild der schmerzgeplagten Mutter ist ein Symbol für viele Eltern geworden, die ihre Kinder verloren haben. Und es tröstet viele Menschen, die Leid ertragen müssen oder durch Leid gehen. Und ich sehe hier an dieser Stelle, und da muss man wieder politisch werden, auch die Mütter in Russland, die sollten wir auch nicht vergessen. Und in der Ukraine vor sich, die ihre Söhne verlieren. Jeden Tag, ich weiß nicht wie viel, 100 oder 1000. Wir denken immer, unser Gott im Himmel ist so weit weg. Und er ist oftmals gefühllos und ein Herrscher, ein König, so absolut. Gott hat Gefühle, Gott empfindet Leid. Und es war nicht einfach, den Sohn zu geben. Und es war für Jesus auch nicht einfach, sein Leben zu geben. Darüber sollten wir uns immer bewusst sein. Und die letzte Station dieses Kreuzweges, in Anführungszeichen, der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. Ein schwerer Stein davor gewälzt. Traurig sind sie alle, weil sie noch nicht glauben wollen. Oder auch nicht glauben wollen, was Jesus angekündigt hat. Ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. An der Stelle bin ich traurig. Aber aus einem anderen Grund. Weil für viele Menschen die Geschichte hier aufhört. Ja, mit der Grablegung Jesu ist Schluss. Und die Bibel sagt uns, es ist eben nicht Schluss, sondern hier beginnt ein neues Zeitalter. Das Grab ist leer. Am ersten Tag der Woche kann weder der Tod noch der Teufel noch ein schwerer Stein oder römische Soldaten, nichts und niemand kann verhindern, dass der Vater den Sohn wieder auferweckt. Jesus lebt. Niemand kann ihn aufhalten. Jesus wird Herr und Erlöser, Mittler zwischen Mensch und Gott, Retter und Heiland aller Menschen. Mein Erlöser, dein Erlöser. Jesus lebt. Das ist die frohe Botschaft. Auch wenn es vorher grausam und traurig war, am Ende steht unsere Erlösung, das Zentrum unseres Glaubens. Alle Menschen sollen es wissen. Jesus lebt und hat fortan die Macht, Sünden für immer zu vergeben. Und jedem, der an ihn glaubt, ewiges Leben zu schenken, dir und mir. Ich habe auch hier einen Liedtext gefunden in der Vorbereitung, Paul Gerhardt, der fragt, was man denn eigentlich, wenn man das erkannt hat, tun kann, ja, so als Gegenleistung. Ja, Herr Jesus, das finde ich toll, was kann ich jetzt tun? Und er formuliert es, und ich fand das so schön: Nun, ich kann nicht viel geben in diesem armen Leben. Eins aber will ich tun. Es soll dein Tod und Leiden, bis Leib und Seele scheiden, mir stets in meinem Herzen ruhen. Herr Jesus, da drin möchte ich dich bewahren, bis du wiederkommst. Das ist das Einzige, was wir tun können. Jesus hat für uns alles gegeben. Wir können das weder kaufen noch durch Leistung oder sonst wie erwerben. Wir können es akzeptieren, annehmen und im Herzen bewahren, bis wir die Augen zumachen und Jesus uns wieder erweckt. Golgatha ist einerseits mit dem Gedenken an das Leid und Opfer Jesu verbunden, aber auch mit dem Sieg über Satans Macht und über den ewigen Tod. Und schlussendlich ist Jesus auferstanden. Das erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit. Nun, es gibt im Deutschen ein Wort, mit dem ich so meine Probleme habe, so ein Sprichwort, das heißt immer, der Weg ist das Ziel. Habt ihr bestimmt auch schon gehört, oder? Ein deutsches kein deutsches Sprichwort. Aber man hat es schon mal gehört, die meisten von uns, oder? Ja. Es mag ja sein, dass eine Fahrt zu einem Reiseort schön ist und man unterwegs die Landschaft genießen kann und die Vorfreude. Aber mir ist immer wichtig, anzukommen, dort zu sein. Und dieser Weg Jesu hin nach Golgatha, er war notwendig, aber er war nicht das Ziel. Das Ziel war das Opfer, der Tod Jesu, dass deine, dass meine Schuld gesühnt wurde und dass er mir vergeben ist, dass ich froh und frei sein kann. Und ich bin so froh, dass vom Wort Gottes jetzt auch das umgekehrte Angebot kommt, zu sagen, Jesus geht mit dir. Ich habe da auch einen Liedertext von Peter Strauch. Herr, wir wissen, dass du lebst, heute in unserer Zeit, dass du uns zur Seite stehst, bis in Ewigkeit. Lass uns, Herr, auf dich nur sehen, du gehst uns voran. Niemals eigene Wege gehen auf der Lebensbahn. Jeden Tag, jede Nacht, jeden Augenblick umgibt uns deine Gegenwart. Herr, du hast uns lieb. Herr, wir wissen, dass du lebst, wir sind nicht allein. In der Schule, im Beruf willst du bei uns sein. Auf der Straße und im Haus und an jedem Ort wacht dein Auge über uns. Du gehst niemals fort. Jeden Tag, jede Nacht, jeden Augenblick umgibt uns deine Gegenwart. Herr, du hast uns lieb. Jesus lebt. Und Jesus will den Weg mit dir gehen. Was für ein Bild. Ich möchte euch heute einfach anregen, diese Predigt und diese Worte nicht in der nächsten halben Stunde zu vergessen, sondern lest einmal in einer stillen Stunde, heute oder morgen oder wenn es euch zufälligerweise wieder einfallen sollte, lest einmal die Kapitel über Jesu Leiden und Sterben und seine Auferstehung im Zusammenhang. Und dann setzt euch hin und versucht mit euren Worten, also nicht den Worten von Paul Gerhardt oder Peter Strauch, aufzuschreiben, aber schreibt es euch auf. Denkt es nicht nur, schreibt es einfach und bringt es zu Papier auf, was euch der Tod Jesu bedeutet. Setzt euch hin. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Und auch das ist ein beeindruckendes Erlebnis. In ein paar Wochen starten wieder in Oberammergau die Passionsspiele. Es gibt noch Karten. Meine Frau und ich, wir waren vor 12 Jahren einmal dort und es ist eine sehr lange Veranstaltung, die ging einige Stunden. Aber es war sehr beeindruckend und es hat auch hier etwas in uns bewegt und etwas gemacht. Und ich glaube, dass auch dort der ein oder andere, der vorher nicht geglaubt hat und dem das alles wurscht war, einen Zugang zum Glauben, zum Wort Gottes gefunden hat. Wie sagt Ellen White, wir sollten jeden Tag über Leben und Sterben Jesu nachdenken, weil uns das positiv beeinflusst. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir für heute, für die nächste Woche und für immer. Amen. Unser lieber Vater in dem Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir stehen vor einem Wunder, wenn wir über die Erlösung nachdenken, über das Geschehen, das für uns stattgefunden hat. Und voll Beugung und Staunen können wir es nur dankbar annehmen. Aber das wollen wir auch tun, unser Herr und Gott im Himmel. Wir wollen dieses Opfer annehmen, damit es nicht umsonst gebracht wurde. Wir wollen es für unser Leben angewendet wissen. Wissen, dass unsere Schuld vergeben ist und freudig mit dir durchs Leben gehen. Jesus Christus lebt. Jeden Tag ist an unserer Seite. Wir dürfen zu ihm beten, wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen Herr Jesus Christus nach vorne schauen, auf eine Zukunft, auf eine Stadt, an die schon Abraham geglaubt hat. Herr und Gott, mach, dass diese Freude unser Leben erfüllt. Mach, dass diese Freude abfärbt auf andere. Und schenke uns jeden Tag Kraft dazu, dich zu bezeugen, mit dir zu gehen. Schenke uns Gesundheit, besonders in dieser Zeit, wo Krankheiten viele um uns herum lauern. Und bring du uns durch diese Zeit auch gut hindurch. Wir danken dir für alles an diesem Sabbat. Loben und preisen deinen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.